Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom elektroschwachen Pinguin. Heute haben wir das Thema Aurora Borealis oder anderen bekannt unter Polarlichtern.
Oh, hast du direkt das Fachwort genannt? Oder ein Fachwort?
Ja, ich dachte mir, ich hau mal einen raus.
Aber es gibt ja noch Aurora Australis, ne? Das ist das Südlicht.
Okay, da geht's schon wieder los.
Direkt, jetzt geht's direkt los. Nee, alles klar. Ja, was weißt du denn über Polarlichter eigentlich? Also es ist ein interessantes Thema auf jeden Fall.
Okay, also ich habe noch so einen ganzen Satz mit Sonnenwind im Kopf. Ich habe noch ein bisschen Magnetfeld, Erdmagnetfeld im Kopf. Mhm. Aber ehrlich gesagt hängt davon wenig irgendwie wissenschaftlich zusammen. Was ich so hauptsächlich im Kopf habe, sind tatsächlich diese schönen grünen, gelblich, bläulichen, wabernden Wolken, die da am Himmel stehen.
Ja, ja, ich glaube, die kennt jeder, ne? Wenn man sich so eine Polarnacht irgendwo im nördlichen Europa vorstellt und dann die grün wabernden Schleier, das, ja, ich glaube, da muss man nicht groß drüber reden, was du meinst. Obwohl es auch verschiedene Arten gibt. Also das ganze Thema ist eigentlich recht kompliziert. Ich habe mir natürlich ein bisschen überlegt, was ich erzähle. Und ich dachte am Anfang, ach, einfaches Thema, wie du sagst, ne, hier Magnetfeld, bisschen Sonne und so weiter, fertig. Und mir ist aufgefallen, man kann, wenn man möchte, bei diesem Thema zum Beispiel über Antimaterie reden, über Atombomben, über relativistische Effekte, Jahreszyklen der Sonne, gut, das ist vielleicht schon nicht klar, aber auch sowas wie über Riesenpuppen, die Matroschka heißen und im Weltraum umherfliegen.
Okay, wow.
Nee, aber die Physik ist tatsächlich relativ kompliziert, man kann es aber natürlich einfach erklären. Also du kennst ja bestimmt die ganzen Legenden, die es um die also nochmal, Aurora Borealis hast du ja schon gesagt. Aurora ist die Morgenröte, ne? Kennt man vielleicht auch als Begriff. Das heißt so, weil man den Namen aus Mitteleuropa herausgegeben hat. Und manchmal kann man auch Polarlichter von hier aus sehen und dann sind die meist rötlich. Ja, das wirkt halt so wie eine falsche Morgenröte. Also als ob die Sonne bald da aufgeht in der Richtung, also im Norden. Und deswegen Aurora Borealis. Ich glaube, Galileo hat das so genannt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und das Gleiche gibt es im Süden. Dann heißt es Aurora Australis. Das kennt man nicht so gut, weil im Prinzip sieht man das ja dann nur auf der Antarktis. Und die ist halt nicht so besiedelt. Ne?
Deswegen ich würde sagen, da ist noch weniger los.
Ja, genau. Hast du denn schon mal welche gesehen in echt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich meine mich düster erinnern zu können, dass in meiner Kindheit irgendwann mal einen Moment gab, wo man die bis hier runter nach Deutschland sehen konnte. Hm. Aber wirklich eine bewusste Erinnerung habe ich nicht dran, nee.
Ich habe mal nachgeguckt, das letzte Mal, dass man Polarlichter in Deutschland sehen konnte, war diesen Monat. Also das geht recht gut, wenn okay, man wow. weiß, nach was man gucken muss. Da sind natürlich nicht diese himmelsfüllenden grünen Schleier überall, sondern das sieht dann ein bisschen anders aus, also rötlich und was weiter am Horizont, aber das geht eigentlich. Also wenn jemand Interesse hat, mal Polarlichter zu sehen, da gibt es auch einschlägige Seiten im Internet, wo man dann sehen kann, wann welche vorhergesagt sind. Kann man nämlich vorhersagen. Okay, aber ich habe auch noch keinen echt gesehen. Ich war bisher nur relativ weit südlich, aber die südlichen Kontinente, bis natürlich auf die Antarktis, die enden relativ weit nördlich, deswegen ist das dann auch nicht so üblich, da was zu sehen, im Süden Chiles oder so. Und ganz im Norden in Europa war ich leider noch nicht, aber das muss man nachholen. Naja, also auf jeden Fall, diese Aurora Borealis kann man auch in Deutschland sehen. Und die Erklärung, wie die so ganz grob entsteht, ist eigentlich nicht so schwer. Wir haben ja eine Atmosphäre, die besteht aus unterschiedlichen Gasen. Aus was für Gasen besteht sie denn? Weißt du das?
Kann ich dir als Feuerwehrmann natürlich fies, nicht ne? genau sagen. Also zumindest die groben Bestandteile. Da haben wir so um die 78% Stickstoff. Dann kommen so um die 21% Sauerstoff. Und dann haben wir noch so ein bisschen CO2, müsste so um die 0,4% liegen. Und der Rest sind so gemischte Edelgase, Reste von irgendwas und weiß der Teufel was.
Ja, genau. Ich meine sogar Argon, ist das Argon, was es deutlich, was es noch mehr gibt als Kohlendioxid. Also Helium nicht, das so für 5 ppm meine ich, aus dem Kopf jetzt aber. Und genau, also Hauptbestandteil ist natürlich Stickstoff. Und dann kommt noch Sauerstoff und der Rest sind Kleinigkeiten. Und Stickstoff und Sauerstoff sind auch die beiden Atomsorten, die im Prinzip für die meisten Polarlichter verantwortlich sind. Ja, die sind einfach in, so 99% der Teilchen sind halt einer von den beiden. Und was dann passiert ist, diese Moleküle N2O2, also Stickstoff und Sauerstoff, die befinden sich in der Atmosphäre und die werden durch elektrische Teilchen angeregt. Und wenn diese Moleküle angeregt sind, dann sieht man das erstmal nicht. Aber was man sieht, ist, wenn die sich quasi wieder entspannen, sozusagen aus ihrem höheren Energieniveau ein Elektron runterfällt, nennt man das, dann sendet es ein Lichtteilchen aus. Und das ist dann zu sehen als Polarlicht. Das ist ein bisschen so wie so ein fluoreszierendes, ja, wir haben ja momentan so Schnuller, die leuchten im Dunkeln, ne? Die, das heißt, du regst die an mit Licht oder in dem Fall sind das elektrische Teilchen, aber du regst sie halt irgendwie an und das, was sie dann später aussenden, das muss nicht die gleiche Wellenlänge, muss nicht die gleiche Farbe sein, ne? Weil die angeregt werden und dann, wenn die sich quasi wieder in den Grundzustand begeben, dann müssen sie energielos werden und das geht dann im, mit einem Lichtteilchen. Und was für eine Farbe das dann hat, hängt dann davon ab, wie groß dieser Energiesprung ist, den das Molekül sozusagen loswerden muss. Ja, das ist ein bisschen Quantenmechanik eigentlich schon wieder, weil es gequantelt ist. Also das Licht kommt dann in so Paketchen raus und das Stickstoff hat halt ein anderes Paket, schickt das los als der Sauerstoff. Dann okay. Hat man halt sowas wie, Stickstoff ist halt so blau-violett eher, was man sieht, typischerweise. Und Sauerstoff hat dann so eine grüne und eine rote Wellenlänge sozusagen, die es aussenden kann. Und man sieht dann häufiger grün, weil der Sauerstoff ist etwas leichter ionisierbar, wie man das auch nennt. Ja? Also,
leichter erregbar.
Leichter erregbar. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Der Stickstoff ist eher so ein bisschen träge. Richtig. Ja, und das Ganze passiert dann so bei 100, 200 Kilometer Höhe und jetzt kann man sich halt nur noch fragen, warum ist das denn nur im Norden sichtbar oder ganz im Süden? Und was sind eigentlich diese Teilchen, die das ionisieren? Und da ist so die Standarderklärung, da kommen Teilchen von der Sonne, der sogenannte Sonnenwind, an. Und wir haben ein Magnetfeld in der Erde und das Magnetfeld, das führt halt, wenn man sich die Erde von der Seite vorstellt, führen die Feldlinien, also die Linien gleicher Stärke, so von Nord nach Südpol durch und dann einmal außenrum wieder zurück. Ja? Also das sind immer geschlossene Linien und von der Seite vielleicht so wie so eine durchgeschnittene Apfelsine oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall treffen diese Linien an den Polen auf die Erde und da gehen dann halt die Teilchen rein, weil die den Magnetfeldlinien folgen. Also das ist immer so die Standarderklärung, die man hat.
Genau, so kenne ich die übrigens auch. Also dass das Magnetfeld halt auch vom Sonnenwind noch so ein bisschen gezogen wird, dass es halt insgesamt dann von der Seite gesehen eher so eine Tropfenform hat. Und die Sonnenwindteilchen quasi an den Polen durch diesen Schutzschirm durchschlüpfen.
Sozusagen, ja. Ja, das Zusammengedrückte, ich finde das eigentlich ganz gut, den Begriff Sonnenwind. Also die Sonne schickt ja nicht nur Licht aus, sondern auch Teilchen. Was sind das für Teilchen? Das sind halt Teile von Atomen, also Elektronen, Protonen, ja, also wirklich Materieteilchen. Die brauchen dann so 2 Tage von der Sonne bis hierhin etwa. Und die drücken, wie du sagst, das Magnetfeld so zusammen. Und da das ja Sonnenwind heißt, liegt so der Vergleich nahe mit so einem Windkanal, finde ich immer. Also wenn du so eine kleine Erde in den Windkanal tust und von der Seite die Turbulenzen dir anguckst, dann siehst du ja auch so ein bisschen, da wird so eine Wulst vorne zusammengedrückt und dann hast du so einen längeren Schweif, der ausläuft. Eigentlich ist das genau das Gleiche, also in gewisser Weise. Ja. Ja, das ist so die grobe Erklärung, die stimmt natürlich nicht ganz, sonst wäre es nicht die grobe Erklärung oder die eigentliche. Hat man aber lange gedacht, dass das ungefähr so funktioniert. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wie man das eigentlich so entdeckt hat. Also es gab interessanterweise ein Ereignis 1859, das ist bekannt als das Carrington-Ereignis, das habe ich auch erst nachgeguckt. Da waren die Polarlichter extrem hell, da konnte man Zeitung lesen und sah die sogar auf den Bahamas. Und das heißt, dieser Sonnenwind, der auf die Erde zukommt, der variiert so ein bisschen. Ja? Die Sonne hat Zyklen und dann gibt es auch manchmal richtige Explosionen. Und dann schleudert die sehr viel Plasma aus, also diese geladenen Teilchen. Und 1859, am 1. September, war das wohl sehr stark. Und da hat auch der Herr Carrington gerade zufällig die Sonne vermessen. Also er hat dann so ein Teleskop gehabt und die Sonnenflecken abgezeichnet. Und da kam so ein riesiger weißer Bogen plötzlich in seiner Beobachtung vor. Und das war quasi das erste Mal, dass man so eine Eruption wirklich gesehen hat. Und das war dann auch so die hellste in der Zeit. Also seit den letzten 150 Jahren auf jeden Fall. Und das Interessante ist, das war dann so, anscheinend so stark, diese ganzen Teilchen, die angekommen sind, haben so große Effekte gehabt, dass man nicht nur diese hellen Polarlichter überall gesehen hat, sondern dass zum Beispiel Telegrafenleitungen funktioniert haben, obwohl die den Strom da abgestellt haben.
Okay.
Na, die haben da irgendwie einen Schlag gekriegt, weil sich die Leitungen aufgeladen haben. Ja, so Induktionseffekte. Und dann haben sie ausgestellt und trotzdem konnte man weiter die bedienen, ne? weil es einfach durch diesen Sonnensturm so viel Ladung überall induziert wurde.
Also quasi induktiver Sonnenstrom.
Ja, genau, das ist die Lösung zu unserer Energieprobleme.
Ja, ich fürchte eher, wenn sowas nochmal kommt,
200
dann
Jahre.
Haben wir ganz große Energieprobleme, weil uns wahrscheinlich die Leitungen und Chips wegschmoren, oder?
Ja, aber das ist doch die Lösung der Energieprobleme. Wir brauchen dann keine Energie mehr.
Ja,
okay. Naja, gut. Das ist wahrscheinlich nicht was sich die Leute vorstellen. Aber genau, das trifft genau den Punkt. Das wäre heute fatal. Ja, es gab, glaube ich, 1989 in Nordamerika so ein, also 1989, in Nordamerika Ereignis, wo das Stromnetz zusammengebrochen ist, auch durch so eine Sonneneruption und die Induktionseffekte. Und so in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren haben wir noch Glück bisher, ne? Aber das kann natürlich passieren. Und übrigens ist nicht nur die Sonne oder gibt es nicht nur natürliche Polarlichter, sondern auch von Menschen gemachte. Und da kommen wir zu den Atombomben. Denn Atombomben. Ach,
das Fachwort ist Nukular.
Nukular. Genau, aber die sind halt, naja, das sind große Bomben, ne? Und wenn die explodieren, dann schleudern die natürlich einiges an Materie umher. Auch elektrische Teilchen. Und das haben die Amis, von denen weiß man das zumindest. Die Sowjets weiß ich gar nicht, gerade gar nichts. Aber die haben das natürlich gemerkt bei ihren Tests. Und 1958 haben sie dann die Mission Argus im Südatlantik durchgeführt. Einfach um mal wirklich zu testen, was passiert denn da elektrisch oder magnetisch so in den höheren Ionosphären, Atmosphärschichten, wenn man so eine Atombombe hochzündet. Und das Gleiche haben sie dann 1962 nochmal gemacht. 400 Kilometer über dem Johnston-Atoll. Das habe ich jetzt auch nachgesehen. Und da sah man auch Auroras in Hawaii und also 1500 Kilometer entfernt. Ja, also da kann man schon, wenn man Polarlicht sehen möchte, reist man entweder in den hohen Norden oder man baut sich eine Atombombe.
Ich bin dann eher für den hohen Norden.
Okay.
Also ich glaube, so ganz gesund ist das nicht, wenn ich ein Polarlicht sehe, weil irgendwer eine nukulare Bombe gestündet hat. Das ist die schlechtere Wahl.
Ja, tatsächlich konnte man so einen Strahlengürtel dann mehrere Jahre lang messen, im künstlichen. Also die Erde hat, und jetzt kommen wir zu den ein bisschen komplizierteren Sachen, die Erde hat verschiedene Strahlengürtel. Ein sehr bekannter ist, der heißt der Van Allen oder Van Allen geschrieben, mit A-L-L-E-N, Gürtel. Und das sind so elektrische Jets und Ströme und ja, Gürtel, die Erde umschließen. Da gibt es noch andere. Birkland kenne ich noch und naja, ich glaube, es gibt mehr. Und das ist dann so ein bisschen mehr so die Detailbetrachtung. Und die sind halt recht stark geladen. Das ist dann auch bei Missionen, wo Astronauten die nähere Erdumentfernung sozusagen verlassen. Also jetzt für die Standard-Einsätze, die man jetzt so hat, ist das nicht so wichtig. Aber die Apollo-Missionen zum Beispiel, die sind durch diesen Van Allen-Strahlengürtel geflogen. Und da muss
also,
man echt aufpassen.
Mondmission und abwärts ist oder aufwärts, sollten wir vielleicht sagen.
Ja, genau, wenn du im Prinzip die Erde wirklich verlässt, ne? So mehr oder weniger. Und das ist echt krass, ne? Ich habe mir mal hier die Werte rausgesucht. Du kennst dich ja vielleicht mit Strahlenbelastung aus, so als Feuerwehrmann. Die Standard...
Solides Grundwissen ist vorhanden.
Ja, es gibt ja verschiedene Einheiten, das wäre auch nochmal eine Folge. Aber auf den Menschen runtergerechnet, also für Empfindlichkeit von Körperteilen und so weiter, da nimmt man immer Sievert. Das ist so ein bisschen komische Einheit für einen Physiker, weil die, wie gesagt, so ein bisschen auf organisches Gewebe umgerechnet wird mit Faktoren, meine ich. Auf jeden Fall auf der Erdoberfläche in Deutschland hat man sowas wie 0,006 Millisievert pro Tag. Das ist jetzt nur ein Vergleich, also 10 hoch minus 3 würde man sagen, 6 mal 10 hoch minus 3 Millisievert pro Tag. Und wenn man auf der ISS zum Beispiel ist, auf der Internationalen Raumstation, da hat man im Inneren 0,5 Millisievert. Also das ist schon mal 100 mal mehr. Und wenn man dann außerhalb der ISS ist, 1,3, also dreifache. Das hat man rausgefunden mit einer 70 Kilogramm schweren, ein bisschen mehr als einen Meter hohen Matruschka-Puppe. Deswegen habe ich die am Anfang genannt. Ich finde das total geil. Das ist so eine Puppe. Ein bisschen kleiner als ein Mensch, aber wie ein schweres Kind im Prinzip. Mit 600 Sensoren drin ist die hochgereist von 2004 und dann 2009 wieder runtergebracht worden. Und die saß eine Zeit lang in der ISS und eine Zeit lang schwebte sie dann draußen irgendwo rum und hat dann sie wieder eingesammelt, um das zu messen.
Das stelle ich mir also so ein bisschen gruselig vor, ne? Wenn du als Astronaut auf der ISS bist und ab und zu kommt da so eine Matruschka vorbeigeflogen.
Ja, genau. Also die hieß Matruschka, die sah nicht aus wie eine echte Matruschka, diese Puppen aus Russland. Aber ja, ein bisschen lustig eigentlich. Ja, auf jeden Fall, das sind die Werte. Und ich meine, ich hätte gelesen, dass wenn man im Van Allen-Strahlengürtel an der falschen Stelle ist, ja, der ist halt nicht symmetrisch einmal um die Erde rum, sondern der hat so gewisse Stauchungen, ne, dass du dann sowas wie 10 Millisievert pro Stunde hast.
Klingt schon ungesund.
Oder noch mehr. Ja, also je nachdem, wo. Ja, das ist, das ist dann so viel, wie du in Deutschland in einem Jahr oder so ungefähr hast. Ja. Und das pro Stunde. Also da kannst du dann nicht lange überleben eigentlich tatsächlich als Mensch. Ja, das sind halt so Gürtel verschiedene, die um die Erde rum sind. Und im Prinzip gilt das natürlich trotzdem, was du eben schon angesprochen hast, dass die, dass es so einen langen Schweif, Magnetschweif gibt sozusagen. Die hat ja eben diesen Vergleich mit dem Windkanal. Und jetzt gibt es mehrere Effekte, die zu den Polarlichtern führen. Und einer ist zum Beispiel, dass diese Magnetlinien, die quasi die Erde beschützen und sie so umströmen, dass die natürlich hinter der Erde Millionen von Kilometern weitergehen und dann so, naja, auslaufen. Ist alles ein bisschen flapsig gesagt, aber da passiert erstmal nicht viel. Wenn jetzt aber ein größerer Sonnensturm kommt, dann führt er dazu, dass sich das Ganze verformt so ein bisschen und hinten gibt es dann merkwürdige Effekte, die kann man gar nicht schnell erzählen jetzt, aber was passiert ist, dass dann Teilchen, wenn sozusagen diese Magnetlinien zusammenstoßen, sagen wir mal, vereinfacht und mit diesen elektrischen Teilchen die Felder formen, dass es dann Teilchenausstöße gibt, sagen wir mal, die werden dann weggeschleudert, auch nach hinten, also zur Erde weg, von der Erde weg, aber auch zur Erde hin. Und die kommen dann in Richtung der Pole. Ja, das heißt, es ist nicht so einfach, dass die Teilchen von der Sonne kommen und flupp zu den Polen gehen, sondern da gibt es ganz komplizierte Effekte, die fliegen erstmal vorbei, dann gibt es da Störungen, dann werden sie wieder zurückgeschleudert. Und was man auch sagen muss, was man als Physiker dann immer bemängelt, die Teilchen, geladene Teilchen folgen nicht den Magnetlinien direkt. Also die sind nicht, suchen sich nicht eine Magnetlinie, setzen sich drauf und fliegen da lustig umher, sondern kennst du vielleicht noch die Lorentzkraft? Aus der Schule oder so?
Ganz düster.
Das ist so
Da reicht es nicht mal mehr für eine grobe Erklärung.
Ja, mathematisch kann man das erzählen, aber geht einfach nur darum, wenn du so ein elektrisches Teilchen hast und das fliegt in ein Magnetfeld, was passiert dann? Und da kannst du dir vorstellen, du hast ein Teilchen, das fliegt von dir weg, geradeaus, ja, so in Brustrichtung. Und das Magnetfeld liegt vor dir, wie eine Wand, ne? So parallel vor dir, dann wird das Teilchen halt nach oben oder nach unten abgelenkt. Also das geht darum, das Teilchen kommt aus der einen Richtung, das Magnetfeld liegt in der anderen Richtung und abgelenkt wird es in die dritte Richtung. Da kannst du so mit den drei Fingern, ne, wenn du den Mittelfinger, den Zeigefinger und den Daumen so abspreizt, dass die alle senkrecht aufeinander stehen, so die Richtung. Das heißt, diese Teilchen fliegen nicht in Richtung des Magnetfelds, sondern senkrecht dazu. Und dann schwirren die so, wenn man sich das dann überlegt, ja, die werden dann abgelenkt und dann ist das Magnetfeld wieder anders. Und dann werden die wieder abgelenkt, die fliegen dann so in Spiralen an diesen Magnetfeldern entlang. Ja, weil man das jetzt nicht verstanden hat, ist egal, aber was wichtig ist, die fliegen dann so in Spiralen daher und diese Spiralen, ja, das ist eine quasi elektrische Ladung, die die ganze Zeit im Kreis fliegt und wenn die im Kreis fliegt, ist das eine Art Beschleunigung, die spült halt immer diese Kraft sozusagen, weil die immer im Kreis rumfliegt statt geradeaus und deswegen sendet die auch Licht ab. Da gibt es so Beschleuniger, ne? Wenn der Teilchen im Kreis rumschickst, dann gibt es so eine sogenannte Zyklotronenstrahlung, aber also dann kann man da Strahlung mit erzeugen und genau das passiert auch und das ist auch was man in der Aurora sieht.
Okay, da gibt es so eine pulsierende Aurora. Das ist nicht nur der angeregte Sauerstoff und Stickstoff, sondern es ist quasi auch noch die Energie auf ihrem Weg.
Oder die Teilchen. Ja, das ist dann natürlich auch geladene Teilchen, ne? Und die werden dadurch auch angeregt irgendwie. Und die müssen ja irgendwo die Energie kriegen und die geben sie wieder ab. Aber es ist nicht nur so, dass da einfach diese Sauerstoff- und Stickstoffatome träger rumsitzen und dann angeregt werden. Und was dann passiert ist, diese Teilchen, die dann um Spiralen rum dann diesen Magnetfeldern folgen, die kommen dann Richtung Pol. Was passiert dann wohl?
Es knallt, es scheppert.
Ja, aber interessanterweise, die kommen dann quasi nicht auf den Boden, sondern durch diese Lorentzkraft ist das im Prinzip, die wollen ja nicht den Magnetfeldlinien folgen. Und jetzt werden die immer stärker. Und in Kürze ist das so, dass die drehen sich immer schneller. Mhm. Und irgendwann werden die dann zurückgeschleudert. Und dann fliegen die vom Nordpol in diesen Spiralen wieder zum Südpol und dann wieder zum Nordpol hin und her. Und dabei können die auch durch ihre Energie andere Teilchen anregen, die dann wieder Licht aussenden. Und das sind dann auch wieder Polarlichter. Sekundärpolarlichter oder so. Also der Begriff, weiß ich nicht, ob es ihn gibt, aber ich mir jetzt ausgedacht. Das ist noch so ein Effekt. Und was meinst du, wie lange brauchen die von einem Pol zum anderen, wenn die da so beschleunigt hin und her fliegen?
Ah, wahrscheinlich nur Sekunden, oder?
Ja, so ungefähr eine Sekunde, ein paar Sekunden. Hängt jetzt vom Teilchen und so weiter ab. Aber kann man im Sekundenmaßstab sehen, ja. Also zack, zack, von Pol zu Pol. Und das ist auch noch so ein Effekt. Also das ist eigentlich so die richtige Erklärung, aber die ist etwas im Detail auch noch natürlich noch viel komplizierter. Diese ganzen verschiedenen Strahlengürtel haben da gibt es noch andere Effekte, dass man da sogar Antimaterie messen kann, weil diese elektrischen Felder vor dem Van Allen Strahlengürtel dann, naja, bestimmte Sachen tun, physikalische Zusammenstöße. Das geht jetzt ein bisschen über unseren Podcast hinaus gerade, aber das sind halt gewaltige Energien auch. Die Teilchen werden teilweise auf 99% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Ne? Das ist natürlich dann schon irgendwie relativistisch. Also da muss man mit der Relativitätstheorie eigentlich drangehen und riesige elektrische Felder und diese ganzen komplexen, beweglichen Magnetfelder. Ja. Aber alles das hat natürlich trotzdem mit der Sonne zu tun. Es ist nicht so, dass die Polarlichter nur erdintern sind. Also diese ganzen Teilchen, die wir haben, die leuchten oder die ankommen, elektrisch geladen und die Moleküle zum Leuchten bringen, die sind nicht alle von der Sonne. Aber die Sonne durch ihren Sonnensturm bringt sehr viele Teilchen mit, erstens. Und zweitens sorgt sie dann auch dafür, dass sich das Magnetfeld so verformt, dass dann gewisse Effekte auftreten und dadurch die Polarlichter zu sehen sind. So, jetzt habe ich viel geredet.
Hey, ich habe vorher gesagt, dass ich da nicht so viel drüber weiß.
Ja. Ist das denn so halbwegs verständlich?
Ich finde es jetzt wieder total schlüssig. Also das, was ich noch so Erinnerungsresten aus dem Physikunterricht übrig hatte, das hat sich doch jetzt alles wieder recht schön zusammengeformt.
Ja, es ist natürlich immer leicht, wenn das dann rausgefunden ist, zu sagen, ja, das ist so und so. War nicht ganz so einfach, das herauszufinden. Man braucht natürlich erstmal Satelliten oder irgendwelche Messinstrumente, die in der Gegend rumfliegen. Kann man auch indirekt teilweise messen, aber das hat das auf jeden Fall verbessert. Trotzdem sind einige Sachen noch nicht so ganz geklärt. Ne? Also es ist noch nicht so vollkommen eindeutig und auch der Zyklus der Sonne, ne? Es gibt so einen 11-Jahres-Zyklus, in dem die zunimmt, ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Da nehmen dann auch die Sonnenflecken zu,
ja.
Die dunklen Bereiche auf der Sonne. Und das letzte war 2013 das Maximum, das heißt so in 3-4 Jahren sollten wir dann vielleicht eine Reise in den hohen Norden buchen. Also kann man so ein bisschen, kann man das schon so am Zyklus abmachen. Also man kann Vorhersagen treffen Und wenn man so einen Ausbruch auf der Sonne sieht, einen großen, dann werden auch Satelliten weggedreht oder gewisse Sachen abgeschaltet, weil diese Teilchen länger brauchen als das Licht. Da hat man ein bisschen Reaktionszeit. Ne? Also man kann gute Vorhersagen machen übers Weltraumwetter. Ich meine, auf der ISS gäbe es auch so einen speziellen Raum, in den sich die Astronauten zurückziehen können, der besser geschützt ist, wenn dann so ein Sturm ankommt. Bisschen unheimlich, du siehst ja nichts, ne? Und merkst nichts, aber ist halt ein.
Ja, aber das ist ja schon immer der Fluch der Strahlung gewesen, ne? Also es ist, sie ist mitunter doch sehr gefährlich, aber leider nicht zu schmecken, nicht zu riechen, in der Regel nicht zu sehen.
Außer als Polarlicht.
Außer als Polarlicht.
Übrigens gibt es auch tatsächlich noch ein paar ungeklärte Sachen auch so auf anderen Planeten, denn die Erde ist natürlich nicht der einzige Planet, der Polarlichter hat. Kann man sich ja vielleicht denken, wenn das jetzt am Gas liegt und an energetisch geladenen Teilchen, zum Beispiel von der Sonne, dann müsste das ja woanders auch funktionieren. Und man sieht das sehr gut auf dem Jupiter. Vor ein paar Jahren gab es auch mal so Bilder vom Jupiter. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war.
Ich glaube, die habe ich mal gesehen. Da sind die Pole die schon recht groß, in so hellblaue Wölkchen eingepackt.
Ja, genau. Ich meine, die wären auch so in den Tagesmedien und so. Also, keine Ahnung, in der Tagesschau oder sowas wäre das kurz gezeigt worden. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Auf jeden Fall, die Bilder sind relativ bekannt. Das ist aber ein Falschfarbenbild. Ne? Das ist im UV-Bereich, die Polarlichter. Also kannst du mit dem Auge quasi nicht sehen. Die sind aber relativ stark. Und das hat man berechnet und lange nicht verstanden, wie die so stark sein können. Und irgendwann hat man gemerkt, das sind zum Beispiel auch Teilchen, die kommen nicht allein von der Sonne, vom Sonnenwind, sondern die Monde, Jupiter hat ja sehr viele Monde, die stoßen auch durch Vulkanismus und teilweise auch durch die Aktivität, durch die Gravitation, ne, wenn die den Jupiter umfliegen oder so. Auf jeden Fall gibt es da so einen gewissen Teilchenstrom, den die abgeben und der dann auch dazu führt, dass die Polarlichter stärker sind. Das fand ich noch ganz interessant. Der Mars hat auch manchmal Polarlichter, obwohl der eigentlich gar kein Magnetfeld hat oder ein ganz schwaches Magnetfeld. Da gibt es auch noch so laufende Untersuchungen. Da weiß ich jetzt gerade nicht so viel zu, aber da ist auf jeden Fall noch auch einiges zu klären. Und das war auch ein bisschen überraschend, meine ich, dass der auch so detektierbare Polarlichter hat. Und als Schluss, es gibt auch Polarlichter in anderen Sternsystemen außerhalb des Sonnensystems. Und man hat sogar schon welche gemessen, was ich ziemlich krass finde. Also das ist ja eigentlich nur ein sehr kleiner Effekt und der tritt ja auf dem Planeten auf, nicht auf der Sonne. Ne? Und dieser Planet umkreist ja eine Sonne. Also das dann irgendwie zu detektieren, ist schon happig.
Ja, wenn man denkt, dass man auf dem eigenen Planeten ja schon irgendwie zur rechten Zeit am rechten Ort sein muss, um die schönen Sachen zu sehen, ist es natürlich umso verwunderlicher, wenn man sie sogar in einem anderen Sonnensystem oder in einem anderen Sternsystem sehen kann.
Ja, da musst du natürlich an sowas wie den Jupiter denken, ne? Wo dann man blickt von weit außen und dann hat man dann so einen hellen Strahlenkranz auf der Nachtseite.
Ja.
Und diese Polarlichter sind auch 10.000 Mal stärker als beim Jupiter gewesen, ungefähr. Das ist dann wahrscheinlich wieder so ein, ich weiß es nicht genau, man kann nachgucken. Das Sternsystem heißt LSR J1835 plus 3259.
Ach, da war ich letzte Woche.
Hast du sicherlich schon gehört? Ja, genau. Also wer ein gutes Passwort braucht, der hat jetzt
ein Sternsystem. Sternsystem, super.
Wäre eigentlich gar nicht schlecht, kann man immer wieder nachgucken. Ne? Und naja, gut, jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es nicht mehr gut, schade. Nee, aber diese Polarlichter sind natürlich super hell. Das ist dann halt so ein Grenzfall, so ein riesiger Gasplanet, die Sonne sehr eng umkreist und wo es dann richtig krasse Effekte gibt. Aber immerhin hat man es gemessen. Das war schon 2015. Genau, das ist so, was mir eingefallen ist zu den Polarlichtern. Hast du denn noch Fragen?
Nee, verrückterweise nicht. Ich meine, sowas wirft immer viele Fragen auf und man könnte da jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weitermachen. Aber ich denke, so ein kleiner, feiner Überblick über dieses Thema, den habe ich zumindest jetzt mal wieder für mich gewonnen.
Das ist schön. Kleiner, halbstündiger Überblick. Aber es gibt echt viel zu erzählen und das Thema wird komplexer. Und dann ist das so dieser Wikipedia-Effekt. Du guckst dir ein Thema an, das ist interessant. Und dann tauchen so Seitenthemen auf und dann taucht man tiefer hinein. Und man kann da echt noch viel. Also das Thema kann man als Anlass nehmen, um echt viel zu erzählen. Ja,
noch was
aber
tiefer.
Aber das decken wir vielleicht ja demnächst ab. Ja, genau. Noch was tiefer. Ja, dann sind wir, glaube ich, durch, ne?
Ja. Das war der elektroschwache Pinguin über Polarlichter, die auch manchmal ganz schwach leuchten.
Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.